Ich habe total viel über jüdische Perspektiven gelernt. Vor allem die Forderungen der jungen Jüdinnen und Juden, dass sie selbstbewusst sagen, wir wollen gesehen werden. Und zwar jetzt und hier und in unserer ganzen Vielfalt. Und wir wollen nicht als Opfer wahrgenommen werden, ohne dass sie die Shoah und das Erinnern ausklammern. Das ist auf jeden Fall was mich stark berührt hat und inspiriert hat. Und wozu ich auch direkt eine Verbindung hatte. Nicht nur eine intellektuelle Verbindung, sondern auch eine Verbindung auf der Gefühlsebene.
siebenhundert Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum, es neigt sich offiziell dem Ende zu. Viele Veranstaltungen haben in ganz Deutschland und auch darüber hinaus in den letzten Monaten stattgefunden. Viele Initiativen wurden auf den Weg gebracht. Es ist Zeit, eine Art Resümee zu ziehen und das möchte ich heute hier in dieser Podcast-Folge tun. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin und hatte das Vergnügen, viele Menschen in diesem begleitenden Podcast zum Festjahr zu sprechen. Menschen, die in irgendeiner Weise jüdisches Leben in Deutschland prägen, es gestalten, beobachten, sich engagieren. Das sind jüdische und nicht-jüdische Menschen gewesen. Und heute freue ich mich zum Abschluss dieses Festjahres auf Namwa Mugalu, die Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 321, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die im Übrigen auch diese Podcast-Reihe initiiert hat. Namwa, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Shelly.
Namwa, du bist von Hause aus Medienwissenschaftlerin. Nun ist das ja ein sehr spezielles Vorhaben gewesen, ein solches Festjahr in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Was hat dich denn dazu bewogen zu sagen, ja, das mache ich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war sofort überzeugt von dem Festjahr, als ich davon gehört habe, dass der Fokus auf dem jüdischen Leben heute liegen soll. Und dass auch das Ziel verfolgt wird, dass wir dem Antisemitismus was entgegensetzen. Als dann die Anfrage kam, zu der Zeit habe ich noch im NS-Dokumentationszentrum in Köln gearbeitet, lief gerade die Ausstellung Die Kinder von Auschwitz. Ja, mir wurde dann eigentlich klar, dass ich überhaupt nichts über das jüdische Leben in der Gegenwart weiß oder nur sehr wenig. Also ich kannte einige Zeitzeuginnen durch meine Arbeit. Ich kannte Michelle Friedmann, aber jetzt wirklich niemand nahen in meinem direkten Umfeld. Und ja, wenn ich das so rückwirkend reflektiere, also auch so meine Auseinandersetzungen in der Schulzeit und auch später im NS-Doc, habe ich eigentlich immer so ein Gefühl gehabt davon, dass es meine Pflicht ist als Deutsche und auch als eine Person, deren Großvater sich wahrscheinlich auch schuldig gemacht hat im Nationalsozialismus, ja, dachte ich immer, ich muss mich darauf fokussieren und mich in dem Bereich weiterbilden und viel darüber sprechen, damit sowas nie wieder geschieht. Ich hätte mir eine Beschäftigung mit den schönen Seiten, mit den leichten Seiten des Lebens sozusagen oder des jüdischen Lebens, das hätte ich mir selbst gar nicht erlaubt. Und das Festjahr hat mich ein bisschen aus dieser Haltung herausgeholt und hat mir dadurch auch eine ganz neue, vielfältige Welt eröffnet.
War das denn dann auch Strategie, wenn man davon überhaupt sprechen kann, dieses Festjahres? Ja, du hast schon gerade gesagt, es ging darum, auch dem Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Wie macht man das?
Ja, also es ging darum, zum Beispiel antisemitischen Bildern Bilder der Realität entgegenzusetzen, Bilder der Vielfalt. Weil natürlich auf der bildlichen Ebene, die sich ganz anders in uns einspeichert, als wenn ich jetzt lese, ja, jüdisches Leben ist divers oder so. Wenn ich das in einem Text lese, dann habe ich ja kein Bild dazu im Kopf. Und Bilder verändern ja auch was in uns. Also deshalb haben wir viel auf dieser bildlichen Ebene gedacht. Also wenn man so ganz basal zurückgeht sozusagen auch, es gibt in der Sozialpsychologie die Kontakthypothese von Alpert und die besagt, dass häufiger Kontakt zu Mitgliedern von anderen Gruppen, also wenn man jetzt von In-Groups und Out-Groups spricht, die Vorurteile gegenüber diesen Gruppen reduziert. Und das ist dieser Ansatz, Kontakte zu ermöglichen, die es dann wiederum uns ermöglichen, Vorurteile und alles, womit wir so aufgewachsen sind, womit wir so sozialisiert sind, das wieder zu verlernen oder das wenigstens reflektieren zu können.
Ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst und mir fiel auf und ehrlich gesagt ging es mir auch anfangs so, dass ich dachte, schön, dass so ein Festjahr stattfindet. Gleichzeitig hatte ich gewisse Hemmungen da zu sagen, oh ja, da mache ich mit. Mhm. So eine gewisse Scheu, eine gewisse Skepsis. Ich glaube, die bildet auch ganz gut jüdisches Leben in Deutschland ab, weil ich habe mitbekommen, es gingen vielen jüdischen Menschen so, die erstmal so ein bisschen gezweifelt haben, oh, was ist denn das? Erstens, was gibt es zu feiern? 1700 Jahre Verfolgung, Vernichtung, Antisemitismus und natürlich auch ein paar Glanzpunkte, aber die sind eher zu suchen. Es war immer eine ambivalente Geschichte und auch wirklich die Frage, gehe ich jetzt als Jude, als Jüdin an die Öffentlichkeit und raus und zeige mich, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, Kontakte, dafür braucht es ja auch Menschen, die bereit sind, in Kontakt zu treten und auch ganz selbstbewusst und selbstverständlich zu sagen, ja, ich bin jüdisch und hier bin ich und lass uns mal in Kontakt treten. Mhm. Das passiert natürlich im Alltag bei vielen Menschen, aber manche halten ja auch damit sich etwas zurück mit ihrem Jüdischsein und wollen das gar nicht so. Ja. Wie hast du diese Ambivalenz empfunden mit den Menschen, mit denen ihr dann letztlich zu tun hattet? Gab es diese Gespräche auch bei euch?
Ja, also die Gespräche gab es bei uns im Verein und ich habe auch darüber hinaus verfolgt, dass es solche Gespräche gab, zum Beispiel auch beim jüdischen Quartett mit Annetta Kahane und so. Und ich fand das total wichtig, da zuzuhören, was es da für Ängste gibt. Das waren Ängste davor, wird das jetzt so ein Jewish Disneyland oder was wird da passieren? Was haben die vor? Und das konnte ich total nachvollziehen, weil mir wäre es andersrum. Also auch nochmal das Beispiel, wäre es ein Fest ja für schwarze Menschen gewesen, schwarze Kultur, hätte ich diese ganzen Ängste auch gehabt. Wer macht das? Wer steckt dahinter? Was haben die für Ideen? Ne? Und es gab irgendwann mal, ich glaube Mitte 2000 oder sowas, gab es irgendwann mal so ein geplantes Festival auch. Das haben, soweit ich weiß, weiße Menschen organisiert und das sollte im Zoo stattfinden. Ne? Und ich meine, das vor dem Hintergrund, dass es, also es ging darum, schwarze Kultur in ihrem natürlichen Raum.
Das ist fürchterlich. Wie war das? War das jetzt vor 100 Jahren oder kürzlich?
Ja, das war irgendwann in den 2000ern. Und ich konnte da auch so anknüpfen, dass ich dachte, ich hätte genau dieselben Ängste, dass solche Sachen passieren. Ne? Wir zeigen jetzt schwarze Menschen in ihrem natürlichen Umfeld und dann macht man Veranstaltungen im Zoo. Ja, und hat nicht im Hinterkopf, es gab Völkerschauen und. Ne? Ja, also deshalb, das habe ich von Anfang an total ernst genommen und wollte auf keinen Fall, dass irgendwann mal bei jemandem so ein Gefühl aufkommt. Und ich hoffe, das ist uns gelungen.
Also meinem Eindruck nach ist das gelungen und konntet ihr mit diesem Fest ja ein ganz positives Signal setzen in die Community rein und außerhalb. Und jetzt ausgehend von einer solchen Erfahrung, könntest du dir auch so ein Fest ja eben an anderen Orten für schwarze Menschen in Deutschland vorstellen? Wäre das was?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich zwischendurch auch immer gedacht, dass das wirklich, es ist ja nicht so, dass der Verein jetzt das Rad neu erfunden hat, weil die ganzen Sachen, die wir sagen, die waren eigentlich alle schon da, aber haben vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten. Und genauso empfinde ich das auch in der schwarzen Community. Also weißt du, wie ich das meine?
Mhm, absolut.
Weil das fände ich jetzt auch vermessen, wenn wir uns da jetzt hinstellen würden und sagen würden, ja, im Bildungsbereich dieses und jenes. Es gibt jüdische Organisationen, die seit so vielen Jahren daran arbeiten, so viel Wissen haben und vielleicht konnte man an der einen oder anderen Stelle dadurch, dass das natürlich unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten war und dass wir so anderes Gehör uns verschaffen konnten, gewisse Punkte setzen. Und das ist was, wo ich mir das natürlich auch für die schwarze Community wünschen würde, ja.
Und darüber hinaus auch, ich dachte auch an alle möglichen Minderheiten, Sinti und Roma,
ja, ne,
über die man auch ganz, ganz wenig weiß, die meisten Menschen zumindest. Und dabei haben sie eine mehr als 600-jährige Geschichte in Deutschland. Ja. Das ist ja auch nicht
auf wenig. Jeden Fall, genau. Ne? Ja.
Mhm. Ja. Genau. Was nimmst du aus dieser Zeit jetzt mit?
Also ich habe total viel über jüdische Perspektiven gelernt, unter anderem auch natürlich durch den Podcast. Vor allem die Forderung der jungen Jüdinnen und Juden, dass sie selbstbewusst sagen, wir wollen gesehen werden und zwar jetzt und hier und in unserer ganzen Vielfalt und wir wollen nicht als Opfer wahrgenommen werden, ohne dass sie die Shoah und das Erinnern ausklammern. Das ist auf jeden Fall was mich stark berührt hat und inspiriert hat und wozu ich auch direkt eine Verbindung hatte, nicht nur eine intellektuelle Verbindung, sondern auch eine Verbindung auf der Gefühlsebene. Die Verbindung habe ich auch zum Beispiel beim Wunsch nach Normalität, danach einfach selbstverständlicher Teil der Gesellschaft zu sein, ohne Exotenstatus.
Mhm. Und welcher Eindruck hat sich dir vermittelt? Wie nimmst du jüdisches Leben in Deutschland heute wahr? Du sprachst schon kurz von der Vielfalt und von einem sehr selbstbewussten Auftreten teilweise. Ist es das?
Ja, also wirklich selbstbewusst, divers und ja, also genauso vielfältig wie das der Mehrheitsgesellschaft, dadurch, dass ich jetzt so viele Jüdinnen und Juden kennengelernt habe. Das ist ja vielleicht auch für uns, die jetzt einer Minderheit angehören, auch ein bisschen das Problem, dass wir automatisch lernen, die Mehrheitsgesellschaft ganz differenziert wahrzunehmen, auch natürlich in Medien und in allem, aber auch natürlich in unserem Alltag. Während wir bei Minderheiten, ja, also auch bei der eigenen, häufig so mentale Abkürzungen verwenden, also Stereotype. Das wirkt sich natürlich auf unseren Alltag und auf unser Denken und Handeln aus. Also ich denke da zum Beispiel jetzt an ein Gespräch, was ich mit einer jüdischen Künstlerin hatte, die mir erzählt hat, dass sie Angst hat zu verhandeln, weil sie dann Angst hat, dass das diesem Stereotyp der jüdischen Geldgier entspricht. Oder eine schwarze Freundin von mir, die in der Öffentlichkeit keine Bananen isst, weil sie als Kind immer mit Affen verglichen wurde. Also das sind so Beispiele, die zeigen, wie wichtig das ist, sich auseinanderzusetzen und wirklich die Menschen differenziert kennenzulernen und keine Abkürzung zu verwenden. Was ich auch stark wahrgenommen habe in Bezug auf jüdisches Leben, ist die Bedrohung dessen und auch die Antworten darauf, also sowohl Angst und gepackte Koffer, aber auch auf der anderen Seite ganz viel Mut und Kampfeswille und Resilienz. Da gibt es zum Beispiel einen Blogbeitrag, also einen ganz guten Text von Molly Schafmann. Die war 2019 beim Anschlag von Halle in der Synagoge. Und sie beschreibt das so, dass lange Zeit ihr Großvater der einzige Überlebende in der Familie war und dass sie durch diesen Anschlag auch eine Überlebende in ihrer Familie geworden ist. Und endet dann mit einem total starken Satz, wo sie sagt, der Attentäter hat sich aber mit der falschen Person angelegt, mit der falschen Familie und auch mit dem falschen Volk. Das finde ich total inspirierend und diese Stärke nehme ich auf jeden Fall mit.
Das sind unglaublich starke Beobachtungen, die du uns gerade hier geschildert hast, Nambua. Gab es auch Dinge, die dich absolut überrascht haben?
Ja, also positiv war ich überrascht, als ich also erstmal in die Recherche sozusagen eingedrungen bin, wie toll jüdisches Leben in Deutschland organisiert ist. Also mit dem Zentralrat, mit der jüdischen Allgemein, mit der ZWST, dem Studienwerk ELIS, mit Dagesh, der Leo Beck Foundation und. Also, dass es wirklich so einen riesigen, großen Informationsschatz gibt. Es gab natürlich auch negative Überraschungen. Also ich war schon sehr überrascht davon, wie tief wirklich der Antisemitismus in unserer Gesellschaft verankert ist. Das war mir einfach, also klar wusste ich, dass es Antisemitismus gibt, aber wie tief der wirklich verankert ist, das habe ich wirklich erst in meiner Arbeit so richtig begriffen. Persönlich habe ich das auch erfahren, wenn ich zum Beispiel gefragt wurde, wo ich arbeite, dass ich wirklich von einigen Menschen so ablehnende Reaktionen erhalten habe, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also zum Beispiel, warum machst du das denn? Kriegen Juden nicht schon genug Aufmerksamkeit? Oder ach, da verdienst du ja sicher gut oder so solche Sachen. Naja, und auch so ein Gefühl von einer Bedrohung am Arbeitsplatz sozusagen, die ich auch so noch nicht hatte, dass es geheim gehalten werden musste, wo unser Büro ist. Oder dass Personen, die uns Post schicken wollten, dass wir denen sagen mussten, schreib bitte nur 1700 Jahre e.V. drauf, ohne den Zusatz jüdisches Leben, weil damit niemand weiß, dass wir hier sitzen. Und ich dachte, dass es insgesamt in der Gesellschaft eine viel größere Sensibilität gibt, also in Bezug auf jüdisches Leben und ein viel größeres Übereinkommen darin, was geht und was nicht geht.
Ich finde das total spannend, was du gerade für Beispiele genannt hast. Und ich glaube, alle jüdischen Menschen in diesem Land wissen sofort, über was du da sprichst, das ist in der Tat so. Und mich erstaunt auch genau diese Kluft. Zum einen gibt es eine sehr starke Erinnerungspolitik, zumindest eine sehr langgewachsene, starke Erinnerungspolitik aus dem westdeutschen Kontext, die heute auch noch im Prinzip stark ist und gleichzeitig so wenig Wissen über jüdisches Leben in Deutschland und eben auch so viele Tabus oder so viele Dinge, wo man dann doch ganz schnell aneckt. Du hast das gerade unglaublich eindrucksvoll beschrieben. Wie war es, Nambua, für dich als schwarze Deutsche und Nicht-Jüdin die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zu leiten?
Also ich habe mich so darauf vorbereitet, also wie ich es mir eigentlich von einer weißen Person in meiner Position gewünscht hätte, wenn es ein Festjahr für schwarze Menschen gewesen wäre. Also das war so meine Herangehensweise. Dass ich viele Gespräche geführt habe mit Jüdinnen und Juden, dass ich viel zugehört habe, gelesen habe, jüdische Personen recherchiert habe und die Social-Media-Kanäle abonniert habe und so weiter. Dass ich in Diskussionsrunden und Gesprächen, die wir im Verein bei uns als gemischtes Team ja zuhauf hatten, gefragt habe, bis ich wirklich Dinge verstanden habe und das jetzt nicht nur mit dem Kopf, sondern also auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber auch mit dem Herzen. Das war mir einfach wichtig, um auch Texte, die ich ja schreiben sollte und auch die gesamte Kommunikation nach außen, damit die ehrlich ist und wahrhaftig und ja und damit sich Menschen darin wiederfinden.
Man merkt auch ganz stark deinen Texten an, dass du dich sehr intensiv mit dieser ganzen Materie beschäftigt hast, mit einem sehr sensiblen Blick. Und ich kann mir vorstellen, der tatsächlich damit zu tun hat, dass du als schwarze Deutsche da nochmal drauf guckst und auch gewisse Differenzerfahrungen dir nicht fremd sind, leider. Ich habe ein Beispiel von einem Instagram-Post und ich möchte ihn an dieser Stelle einfach mal vorlesen. Und vielleicht kannst du uns, Namwa, danach mal kurz erzählen, warum du diesen Text so geschrieben hast, wie du ihn geschrieben hast. Also, ich zitiere jetzt mal. Hashtag We Remember. Wir denken heute an viele Millionen Menschen, an Frauen, Männer und Kinder, an ihre Hoffnungen, an ihre Träume und an ihre Leben, die von NationalsozialistInnen ausgelöscht wurden. Wir denken an die, die überlebten und deren Seelen für immer verwundet wurden und an die Generationen danach, die die Traumata des größten Menschheitsverbrechens der Geschichte erbten und heute noch erben. Wir denken an alle, die Widerstand geleistet haben. Wir denken aber heute auch an Jüdinnen, Juden, die sich in Deutschland nicht sicher fühlen, die beschimpft, bedroht und angegriffen werden, 76 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft. Wir denken, dass alle DemokratInnen, alle Menschen jetzt aufstehen und laut sein müssen, wo wieder Unrecht geschieht und sich Antisemitismus breit macht. Zu Hause, auf Corona-Demos, in der Bahn, im Büro oder in Videokonferenzen, im Homeoffice, in Chatgruppen, in Schulen und Vereinen, überall und zu jeder Zeit. Nur so wird aus einem leicht gesagten nie wieder wirklich ein nie wieder. Das sind starke Worte, Namwa. Ja, kannst du uns ein bisschen was über das Making-of dieses Textes erzählen?
Ja, also es ging mir darum, also zum einen beim Gedenken auch wirklich an das Leben der Menschen zu denken und nicht nur an die Art, wie sie aus dem Leben genommen wurden, wie sie ermordet wurden sozusagen, also dass sie Träume hatten, Hoffnungen und so weiter. Also alles, was vorher war, 10, 20, 30, 40, 50 oder noch mehr Jahre. Es war mir wichtig, dass auch die NationalsozialistInnen, also dass das gegendert wird, dass wir auch von Frauen als Täterinnen sprechen, weil das viel zu oft nicht geschieht. Dass der Bezug zu heute klar wird, also dass nicht praktisch mit dem Ende des Nationalsozialismus das vorbei ist, sondern dass diese Traumata weiter vererbt werden. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, von der Opferperspektive wegzukommen und an die Personen zu erinnern, die Widerstand geleistet haben, die aktiv waren, um die auch in den Blick zu nehmen. Ja, genau. Und dann natürlich auch den Blick wieder auf das jüdische Leben heute zu richten. Den Blick in die Gegenwart, die Anschläge in Halle, aber natürlich auch die Anschläge in Hanau, die uns alle bedrohen. Dass es an uns allen ist, also nicht einfach nur nie wieder zu posten einmal im Jahr oder so, sondern dass wir den Mund aufmachen müssen in allen möglichen Situationen.
Und du hast eingangs gesagt in unserem Gespräch, dass du die Arbeit so angegangen bist, wie du dir gewünscht hättest, dass Nicht-Schwarze ja auf ein Festjahr, wo es um schwarze Kultur und schwarze Menschen geht, draufgeschaut hätten, damit gearbeitet hätten. Konntest du denn Parallelen zwischen Erfahrungen von Schwarzen und Juden, Jüdinnen ausmachen und auch Unterschiede?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch schwarze Juden, die dann wahrscheinlich nochmal ganz andere Erfahrungen machen als ich oder auch von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Aber jetzt aus meiner Perspektive sind die Unterschiede ja wahrscheinlich, dass Juden als Teil der Weltverschwörung wahrgenommen werden, also als übermächtig und überlegen empfunden werden, während auf schwarze Menschen eher herabgeblickt wird. Also sie sind dem Stereotyp nach eher minderwertig und unterlegen. Naja, Parallelen, die ich feststellen konnte, das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also wirklich die tief verwurzelten und jahrhundertealten Vorurteile in der deutschen Gesellschaft. Der Kampf immer wieder gegen diese Stereotype anreden zu müssen oder auch Bilder anzeigen zu müssen sozusagen. Der Kampf gegen Entmenschlichung, also in der Sprache oder auch in der Darstellung, wenn man jetzt auch zum Beispiel an die Documenta 15 denkt. Ja, immer wieder dieser Kampf, als genauso vielfältig wahrgenommen zu werden. Da gibt es auch zum Beispiel vom ISD, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, eine Ausstellung, die auch das gleiche Ziel hat, wie wir auch zum Beispiel verfolgt haben jetzt im Verein mit Jan Feldmann, mit der Diversity-Ausstellung, einfach immer wieder diese Vielfalt zu zeigen, dass Menschen Verbindungen, Verknüpfungen herstellen über ja, und einfach eher die Ähnlichkeit sehen oder eher das wahrnehmen, was uns alle verbindet, als das, was uns trennt.
Das ist sowieso ein guter Ansatz, von dem wünschte ich mir im Allgemeinen in der Welt mehr, dass man genau so rumdenkt. Gab es irgendwelche Art von Zielen, die du dir in der Kommunikation für dieses Festjahr gesetzt hast?
Also es ging uns von Anfang an darum, dass wir niedrigschwellig möglichst viele Menschen aller Altersgruppen erreichen und das dann halt über die unterschiedlichsten Kommunikationsmedien und versuchen, jüdisches Leben heute sichtbar zu machen, dass wir keine Exklusivität von Inhalten und dadurch auch Exklusion herbeirufen wollten. Also sprich, der Podcast, den gibt's auch auf der Homepage, man muss keinen Apple-Account oder Spotify haben, also dass praktisch alles frei verfügbar ist für alle. Dass es auch nicht nur Inhalte für Nicht-Juden sind, sondern dass es auch Inhalte sind für Jüdinnen und Juden, die positiv sind und die empowern. Ich hatte eine ganz süße Begegnung bei einer Schulveranstaltung, wo ein jüdisches Mädchen zu mir kam und dann meinte, boah, ich wusste gar nicht, wie viele coole Juden es gibt. Und das fand ich total süß, weil sie meinte, sie ist ein Fan vom Podcast und hat das dann halt so gesagt. Und das fand ich total schön. Das war einfach ein super Feedback, weil ich dachte, ja, und genau das ist halt auch wichtig. Mhm. Außerdem war es uns wichtig, dass wir nicht nur junge Menschen erreichen, weil es gibt... Ich sage das jetzt etwas böse vielleicht, aber es gibt so eine Haltung, immer alles so auf die Jungen abzuladen. Sie sind die Zukunft und sie sollen alles besser machen als wir. Ja, sie sind aber natürlich auch in erster Linie, genauso wie wir selber auch, ihre eigene Gegenwart, sind aber natürlich durch das System Schule irgendwie greifbarer als andere Teile der Gesellschaft. Ich habe mir deshalb dann auch mal Zahlen dazu angeschaut. Also wir haben ungefähr 9 Millionen Kinder und Jugendliche, die zwischen 6 und 17 Jahren alt sind in Deutschland. Und das ist bei einer Gesamtbevölkerung von über 83 Millionen Menschen, sind das ungefähr 10%. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir junge Menschen erreichen und dass sie im Idealfall auch nicht mit den Bildern aufwachsen, mit denen wir aufgewachsen sind. Es ist aber genauso wichtig, wenngleich es auch schwieriger ist, dass wir versuchen, Erwachsene zu erreichen. Wir haben zum Beispiel die VHS als starken Kooperationspartner gewonnen und das war wirklich super. Die haben viele Sachen angeboten zum Thema jüdisches Leben. Ja, und in den ganzen Bereichen muss das weitergedacht werden und muss was passieren an Berufsschulen, FHs, Universitäten und so weiter. Ich weiß nicht, Shelley, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel die meisten rassistischen Erfahrungen oder auch antisemitischen Sprüche, die ich mitbekommen habe, habe ich von erwachsenen Menschen abbekommen. Wie ist das bei dir?
Das kann ich so bestätigen, ja. Wenn, dann meistens so. Das ist vollkommen richtig. Ja, ist interessant, was du sagst. Diese Beobachtung trifft auch in vielen anderen Bereichen zu, dass man immer diese Erwartung hat an die junge Generation. Ich hatte neulich ein Panel, ganz interessant, mit israelischen und deutschen WissenschaftlerInnen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Und Israeli brachte das so schön, das Bild auch auf den Punkt, von wegen, dass wir das immer an den Jugendlichen so festmachen, ja. Also Umwelt, Nachhaltigkeit, anders leben. Mhm. Meinte, das ist so, als würde man auf der Titanic sein und den Eisberg sehen und in dem Moment ruft der Kapitän erstmal das Bildungsministerium oder die Bildungsabteilung auf der Titanic an, damit sie bitte den Jugendlichen erstmal sagt, wie man damit theoretisch umgehen sollte. Ist es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig passend auf das Bild, das du gerade beschrieben hast, aber letztlich ist da viel dran, wie ich finde, und mir geht's genauso. Also diese Antisemitismen, diese Vorurteile, menschenfeindliches Denken, das finde ich vor allem bei erwachseneren Menschen. Mhm.
Ja.
Nun war auch von Anfang an dieser Podcast Teil dieses Festjahres, der begleitet diese Monate. Und ich muss sagen, wir konnten auch viele Menschen vorstellen, tolle Menschen, irre Menschen, die jede und jeder für sich wirklich interessante Dinge in Sachen jüdisches Leben in Deutschland tun. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee und warum, Nambua, ist ein Podcast ein gutes Medium, um Ziele dieses Vereins und dieses Vorhabens umzusetzen, aufzuzeigen?
Also das waren, da war der Grund eigentlich auch schon wieder, also der liegt auch in der Zahlenwelt ein bisschen, weil Podcasts einfach auch ungemein an Bedeutung und an Beliebtheit gewonnen haben. Dadurch, dass ja unser Ziel war, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie sind, also auf Social-Media-Plattformen, TV, Radio, Zeitung, dann war ein Podcast eigentlich auch noch eine logische Folge davon. Die Vorteile eines Podcasts liegen ja eigentlich auch auf der Hand. Man kann ihn praktisch überall hören, beim Fahrradfahren, im Auto, bei der Hausarbeit, vorm Einschlafen. Wir hören die Emotionen der Personen und können irgendwie, also es erzeugt auch Empathie. Man schafft eine Verbindung zu den Menschen. Und ja, ich glaube auch, dass der Erfolg mit dem Podcast uns da wirklich recht gegeben hat.
Mhm. Nun lief das Festjahr anderthalb Jahre lang. Jede Woche gab es einen neuen Podcast. Und apropos Zahlen, jetzt kann man nochmal ja rechnen, wie viele Podcasts es insgesamt waren. Da kommt schon einiges zusammen. Gibt es denn Sätze, Momente, die bei dir aus diesen vielen Podcasts irgendwie hängen geblieben sind?
Puh, es gab so viele starke Sätze. Ich suche gerade einen raus, ganz kurz. Dann lese ich ihn vor. Einen Moment. Also einen, genau, hier habe ich ihn. Einen, den ich besonders stark finde, der ist von Igor Levit. Und da sagt er, ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Wenn du glaubst, du müsstest lauter schreien, wenn ich antisemitisch angegriffen werde, als wenn einer meiner Freunde rassistisch angegriffen wird, dann bist du nicht mein Freund. Dann sprichst du nicht für mich. Es gibt nämlich keine Lieblingsopfer, es gibt nur Opfer. Und was ich daran so mag, ist, dass er es so klar auf den Punkt bringt, versucht nicht, uns auseinanderzubringen, indem du das eine oder das andere Opfer bevorzugst. Wir fühlen uns dadurch nicht geschmeichelt und wir halten zusammen. Das finde ich einfach so ein total starkes Statement für Solidarität untereinander und Zusammenhalt.
Ja, danke dir, dass du uns das nochmal in Erinnerung gerufen hast, Nambua. Das ist wirklich eine starke Aussage. Ich saß auch manchmal, gebe ich ehrlich zu, mit Tränen in den Augen im Studio meinen GesprächspartnerInnen gegenüber, weil ich auch das Gefühl hatte, dieses Format, dieses sehr intensive Zweiergespräch haben viele auch als einen geborgenen Ort wahrgenommen, um ganz ehrlich Dinge zu benennen, wie gerade der Pianist Igor Levit, den du zitiert hast. Davon gab es wirklich zahlreiche Momente. Das war auch für mich eine ganz starke Zeit, diese Podcasts aufzunehmen und so viel, ich sagte schon, bemerkenswerte und spannende Menschen auf diese Weise kennenzulernen und sie auch mal so zu befragen, wie ich sie eigentlich noch nie befragt habe. Eben mit diesem Aspekt, wie sie jüdisches Leben in Deutschland wahrnehmen, wie sie es selbst Selbstleben, was ihnen dazu alles einfällt. Und das klingt vielleicht erstmal so banal in den Fragen, aber das ist es eben so gar nicht, weil vieles dann doch im Verborgenen stattfindet oder man spricht nur mit einigen drüber. Und das einfach mal in so einem intensiven Gespräch alles zu thematisieren, war schon sehr, sehr besonders. Nambua, gehst du nach diesem Festjahr und den vielen Erfahrungen und Gesprächen, Projekten und Begegnungen mit einem anderen Blick durch Deutschland? Was würdest du sagen?
Also ja, auf eine gewisse Art würde ich sagen, dass sich mein Blick geweitet hat. Also ich stelle mir das immer so vor wie so ein Lichtkegel einer Taschenlampe, der, wenn man ganz nah an etwas rangeht, so klein ist. Und dass der aber, also wenn man weiter weggeht und sich versucht, das große Ganze anzugucken, dann größer wird, größer wird, größer wird. Und so ist das für mich. Also so ein Gefühl habe ich, so bin ich beschenkt worden und das auf der Arbeit sozusagen. Und ich nehme so viele Geschichten, Lebenswege von Jüdinnen und Juden mit. Ja, in meinem Kopf, die große Vielfalt, das viele Engagement, auch über das ihr gesprochen habt. Und ich habe auch die Worte von Josef Schuster im Ohr, der bei einer Rede gesagt hat, das Judentum ist viel mehr als die Shoah und viel mehr als Antisemitismus und auch viel mehr als Israel. Ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen.
Ihr werdet jetzt immer wieder gefragt, und jetzt, was passiert mit all diesen tollen Materialien, Gesprächen, Projekten, Initiativen, die dank des Festjahres auch mal so zum Zuge kamen, zur Geltung kamen oder initiiert wurden oder neu aufgelegt wurden, erfunden wurden, gefördert wurden. Ja, das frage ich auch jetzt dich. Was passiert mit alledem?
Das soll alles in unterschiedliche Kanäle eingespeist werden. In welche genau? Das entsteht gerade alles. Also das ist gerade der Prozess, der noch läuft, auch bis Ende des Jahres. Was in Bildungsinitiativen einfließt, was vielleicht zum Zentralrat geht und so weiter. Aber die Sachen gehen auf keinen Fall verloren. Sie bleiben bestehen.
Das ist eine gute Aussicht. Nambor, dann danke ich dir vor allem, dass du dieses Fest ja so intensiv und sensibel begleitet hast, dass du in dem Fall meinen KollegInnen Mirna Funk und Miron Tenberg und mir auch ermöglicht hast, diese Gespräche zu führen in Form dieses begleitenden Podcasts und viele andere Projekte so wunderbar betreut hast als eben Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 321.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Namwa Mugalu, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an euch und dass ihr dem Ganzen auch ein Gesicht und auch eine Seele gegeben habt.